Und dann in der fünfte Teil, Römer 5, Vollmacht und Königsherrschaft Jesu Christi. Und da erstens, das große Generalthema der Bibel. Das große Generalthema unseres Herrn Jesus ist die Königsherrschaft Gottes. Beziehungsweise die Königsherrschaft Jesu Christi. Im tiefsten Grunde fängt das an im ersten Kapitel der Bibel, wo es darum geht, dass der Mensch erschaffen ist zum Bilde Gottes. Da geht es schon um dieses Thema. Königsherrschaft Gottes, die dann aufgerichtet ist im Leben Jesu und die der Geist aufrichten will im Leben der Gemeinde. Und das heißt immer, dass das Bild Gottes an uns sichtbar wird. Also nochmal, Generalthema der Bibel, die Königsherrschaft Gottes, die Königsherrschaft Jesu Christi. Wir sagten es schon, uns ist geläufiger die Bezeichnung Reich Gottes oder Himmelreich. Was sehr blass sein kann, nicht richtig zu fassen. Und das ist nur teilweise richtig. An vielen Stellen verdunkelt es den Zusammenhang, wenn wir sagen Reich Gottes. Und es wird sofort klar und deutlich und verständlich, wenn wir Basileia mit Königsherrschaft übersetzen. In den meisten Fällen trifft das genau die Sache, um die es eigentlich geht. Es dreht sich in der Bibel alles um die Frage, wer soll Herr sein? Von Anfang bis Ende. Wem gebührt die Herrschaft? Wer soll Herr sein in unserem persönlichen Leben? Wer soll Herr sein in der Kirche, in den Kirchen? Wer soll Herr sein in der Gemeinde Jesu an allen Orten und weltweit, auf Erden und im Himmel? Wer soll Herr sein in der Welt und Herr über den Kosmos? Herrschaft Gottes, Königsherrschaft Gottes. Die Antwort auf diese Frage kann immer nur lauten, Jesus und durch ihn Gott. Königsherrschaft Gottes, Königsherrschaft Jesu Christi. Das Zweite. Der Geist Gottes eifert darum, Jesus auf den Thron zu erheben. Dem Herrn ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und auch unter der Erde. Und seine Herrschaft reicht bis hinab in die untersten Örter, in die tiefsten Tiefen des Falles und der Verdammnis so weit er hinabgestiegen ist selber, sich erniedrigt und entäußert hat. Und er ist hinabgestiegen bis in die untersten Gefängnisse. So weit reicht auch die Erlösung. Und so weit reicht seine Herrschaft. Der am Kreuz gestorben ist, dem hat der Vater alle Gewalt gegeben. Seinen Thron hat er gesetzt über alle Throne. Das ist Fakt. Darum ist Himmelfahrt ein ganz großes Ereignis. So blass in unserer Kirche kaum Raum drin. Und ist etwas ganz Ungeheuerliches. Da hat er die Herrschaft angetreten. Und jetzt geht es nur noch darum, diese seine Herrschaft zu verwirklichen. Anders gesagt, alles unter seine Füße zu legen. Er muss herrschen, bis dass er alle Feinde unter seine Füße legt. Zu dieser Feindschaft, über die er triumphiert, gehört auch unser Fleisch, unser Menschsein, So-Sein. Das Fleisch ist Feindschaft wider Gott. Das Fleisch kann überhaupt nichts anderes als Feindschaft wider Gott sein. Und da aufgerichtet die Herrschaft Jesu, der Macht gegeben ist über alles Fleisch. Also der Geist Gottes eifert darum. Jesus gebührt der Thron, auch im Leben des Einzelnen. Jesus die Herrschaft im Leben der Gemeinde. Jesus die Herrschaft in aller Welt und im Kosmos. Der Geist eifert darum. Sobald Gottes Geist in ein Menschenherz eingezogen ist, Wiedergeburt, beginnt sein Wirken in uns unablässig. Und zwar immer mit dem Ziel, alle Gebiete unseres Lebens unter die Herrschaft Jesu zu bringen, und das heißt die Königsherrschaft Jesu auch in unserem Leben zu verwirklichen. Das ist ein Prozess. Und da hat der Heilige Geist viel Mühe und da hat der Heilige Geist viel Arbeit. Er will immer die Königsherrschaft Jesu aufrichten. Der Herr Jesus sagt, Johannes 16, Vers 13 und 14, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Derselbe wird mich verherrlichen. Derselbe wird mich verherrlichen. Es ist ganz wichtig zu begreifen, dass es dem Heiligen Geist um nichts anderes geht, als um die Verherrlichung Jesu Christi. Er will auch nie selbst verherrlicht sein. Der Heilige Geist ist so unerhört demütig, dass er am liebsten ganz zurücktritt und immer nur den einen voranstellt. Jesus! Er meint immer Jesus, so wie der Sohn den Vater meint. Es geht ihm um die Verherrlichung Jesu. Das heißt aber, es geht ihm darum, alles unter die Herrschaft Jesu zu bringen, so dass die Herrlichkeit Jesu hier in dieser Welt und im Fleisch sichtbar wird. so wie im Leben Jesu der Vater sichtbar geworden ist, die Verherrlichung des Vaters. Wer mich sieht, sieht den Vater. So will der Heilige Geist im Leben der Gemeinde die Verherrlichung Jesu Christi, und wer die Gemeinde sieht, sieht Jesus. Und wer dich sieht, sieht Jesus. Das ist Königsherrschaft Jesu Christi. Der Geist meint immer Jesus. Das Ende all seiner Bereitungswege mit den Jüngern Jesu ist die Inthronisierung Jesu. Wir könnten auch sagen, die Herrschaftsübernahme Jesu. Er arbeitet immer auf dies zu, die Herrschaftsübernahme Jesu, die Inthronisierung Jesu. Eine geistliche Erfahrung, wie sie den Jüngern zu Pfingsten zuteil geworden ist. Pfingsten, wie die Jünger es erlebt haben. Ich betone, wie die Jünger es erlebt haben. Ich meine, sie, die 3000. Pfingsten, wie die Jünger es erlebt haben, ist viel mehr, als viele es meinen. Hier geht es nicht um eine charismatische Dienstausrüstung. Um das mal ganz klar zu sagen. Viele sehen nicht mehr in Pfingsten. Pfingsten der Apostel als eine charismatische Dienstausrüstung und setzen darum das, was da geschah an Pfingsten, an den Jüngern, etwa gleich mit dem, was im Haus des Cornelius passiert ist oder was an den 12 Männern in Ephesus passiert ist, die nun auch in Sprachen redeten und weissagten, und die Jünger haben auch in Sprachen geredet, Pfingsten, und das ist alles eine Sache, und es ist nicht eine Sache. Sondern ich hoffe, so viel haben wir begriffen in den Tagen. Die charismatische Dienstausrüstung besaßen die Jünger längst vor Pfingsten. Die haben sie empfangen, ich erinnere nochmal, Matthäus 10. Er gab ihnen Vollmacht und dann sandte er sie aus. Und dann durften sie dienen mit ihrer charismatischen Dienstausrüstung. Dämonen austreiben, Kranke heilen und so weiter. Oder er gab ihnen Vollmacht, die Sünden zu vergeben. Ostern, und das heißt eben auch vor Pfingsten. Welchen ihr die Sünden vergebt, denn sind sie vergeben. Es geht zu Pfingsten, wie die Apostel es erfahren dürfen, um viel mehr. Hier geht es im Leben der Apostel um die Machtergreifung, um den Herrschaftsantritt im Leben dieser Jünger. Sagen wir, es geht um das Weiterleben des Sohnes hier auf Erden, in denen, die der Vater ihm gegeben hat. Wenn man mal Johannes 17 liest, das hohepriesterliche Gebet, immer wieder klingt es dann, die du mir gegeben hast. Mindestens dreimal sagt er es, die du mir gegeben hast. Da sind sie, die der Vater ihm gab, dass er seine Tage in ihnen verlängert. Sein Leben in ihnen lebt. Die Jünger, die er 3 Jahre daraufhin bereitet hat. So viele unterschlagen die 3 Jahre im Leben der Jünger, Bereitung durch den Meister, als wenn die gar nichts wären. Der Cornelius hat es dann gleich mit einem Schwaps alles gekriegt, wo der Herr Jesus 3 Jahre sich bei den Jüngern drum gemäht hat. Es geht um das Weiterleben des Sohnes in ihnen. Dass der Sohn sichtbar wird. was wiederum zur Folge hat, dass Jesus in ihnen sichtbar wird. Und zwar, dass sowohl das Wesen Jesu, des Sohnes, als auch die Macht Jesu in ihnen, an ihnen sichtbar wird. Was bei den Charismatikern nicht der Fall war. Na, guckt ihr euch doch an. Da sieht man den ganzen Simon und den ganzen Johannes. Donnersöhne werden die beiden genannt, Johannes und Jakobus, und da hat es auch gedonnert. Geworden ist daraus der Jünger der Liebe. Aber das war nach Pfingsten. Oder der Thomas, dieser Phlegmatiker oder Melancholiker. Man sieht so ganz, was sie sind als Menschen. Charismatiker. Aber guckt sie euch nicht gar so genau an. Was da sichtbar wird, durch das große Pfingstgeschehen und Wunder, das ist viel mehr als charismatisches Leben. Hier tritt er selber hervor. Hier wird das Lamm sichtbar. Das Lamm selber, er Jesus, in Petrus. Nicht Petrus ist ein Lamm geworden, sondern das Lamm in Petrus und das Lamm in Johannes und das Lamm in Jakobus und das Lamm in Thomas. Jesus in denen, die der Vater ihm gab und die er bereitet hat auf Pfingsten. Für ihn bereitet, heißt das. Das Lamm und seine Vollmachten. Das Lamm und seine Vollmachten, das ist Pfingsten. Man könnte auch mit einem Wort sagen, die Sohnschaft, von der sehr viel zu sagen ist, in den Briefen viel zu lesen ist. Die Königsherrschaft Jesu Christi, das ist Pfingsten. Durch ihn Königsherrschaft Gottes. Drittens, und dem geht voraus die völlige Entmächtigung dieser Jünger. Dem geht voraus der totale Bankrott. Dass wir es recht hören, nicht eine Stufe nach der anderen hinauf, immer höher, immer höher. Jetzt haben wir es bald geschafft, jetzt sind wir gleich so weit, noch eine Sprosse. Jetzt ist Pfingsten. Sondern vor Pfingsten sind sie ganz unten. Der Weg der Heiligung, auf den Jesus sie geführt hat, der Weg der Nachfolge, auf dem er sie mitgenommen hat, endet für sie alle im Bankrott. Im Nichts. Und zwar bei allen ausnahmslos. Zuletzt beim Petrus, da hat es wirklich am längsten gedauert. Aber Jesus wartet, bis auch der Letzte soweit ist. Bankrott, zuletzt bei Petrus. Das Gespräch, das dann der Auferstandene am See Genezareth mit seinem Jünger hält. Nochmal Rückerinnerung. Petrus auf dem Wege nach Gethsemane. Und wenn alle, ich nicht, und sich damit über alle tatsächlich stellt und überzeugt ist von seiner großen Liebe, die nicht anders kann, als wenn es sein muss, leben lassen für Jesus. Die anderen, durchaus möglich, dass die abhauen und versagen, ich nicht. Geht es um die Frage der Agape, der Gottesliebe. Und was dann geschehen ist, wir wissen es. Wie er vor der Magd kapituliert. Ich kenne ihn nicht. Petrus, der Letzte, den Jesus dann auf die Seite nimmt und anspricht. Und diese dreimalige Frage: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als diese mich haben? Hast du mehr Agape, als diese haben? Und die Antwort des Petrus: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich gern habe. Ich will es mal so übersetzen. Das Wort, was er gebraucht, er sagt Philo, Philein, das heißt menschlich gern haben, so wie Freunde sich eben freundschaftlich gern haben. Das ganze Bereich des Menschlichen. Du weißt, dass ich dich gern habe. Und darauf Jesus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Jetzt nicht mehr Agape, überhaupt Agape. Petrus: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich gern habe. Und dann ein drittes Mal: Jesus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich gern? Jetzt gebraucht Jesus dieses Wort, das Schwächste, was zu sagen ist. So wie man einen Freund gern mag. Hast du mich gern? Auch da noch ein Fragezeichen. Petrus ward traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich gern? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich gern habe. Und das ist Petrus, wie ihn Jesus haben wollte. Der gedemütigte Petrus. Ein zerbrochenes Herz. Ein gedemütigter Geist, der noch vor kurzem so groß war zu sein, sich dünkte. Und der mit sich fertig ist. Zuletzt auch Petrus, mit sich fertig. Er ist an sich selber zu Schanden geworden. Der Weg der Jünger endet im Bankrott. Hört das recht. Endet im Nichts, es ist nichts mehr da. Endet in der Wüste nichts. Nichts vorzuweisen. Nichts. Keiner hat etwas vorzuweisen. Sie sind alle zu Schanden geworden. Das ist der Stand vor Pfingsten. dein das Größte zuteil wird, was einem überhaupt zuteil werden kann. In Zeit und Ewigkeit. Aber weil das ihr Stand nun endlich geworden ist, ganz unten, am Ende, fertig im Doppelsinn. Ich bin ganz fertig. Eben darum ist die Belehrung der Jünger durch den Auferstandenen zwischen Ostern und Himmelfahrt so notwendig. Geradezu unerlässlich. Die Belehrung, die nun der Auferstandene selbst seinen Jüngern gibt. All diese Belehrung, die sie in diesen 40 Tagen empfangen, ist Antwort auf ihr Fragen, was ja nun aufbrechen muss. Die Frage, und was nun? Wir sind fertig. Und was nun? Ist's aus? War alles umsonst? So weit kommt's. Und das Thema dieser 40-tägigen Belehrung, das Thema der Unterweisung der Jünger durch den Auferstandenen, es lautet die Königsherrschaft Gottes. Da sie mit sich fertig sind, kann er mit ihnen über die Königsherrschaft reden. Apostelgeschichte 1, Vers 3. Er hat sich ihnen als der Lebendige erzeigt, nach seinem Leiden in mancherlei Erweisungen, heißt es da, und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen, jetzt in unserer Lutherbibel, vom Reich Gottes. Er redete mit ihnen über die Königsherrschaft Gottes. Das ist so eine Stelle, wo es erst Licht und klar wird und wo das Reich nur verdunkeln kann. Er redete mit ihnen über die Königsherrschaft. Im Griechischen steht da Perites Basileias. Das heißt so wie, das Gespräch drehte sich in diesen Tagen andauernd um die eine Sache, die Königsherrschaft Jesu. Jetzt waren sie fähig, das zu hören. Das haben sie vorher gar nicht hören können, hat schon oft davon geredet. Als Bankrotteure, die mit sich fertig waren und am Ende, waren sie fähig, das zu hören. Was ihnen jetzt allen noch deutlich werden musste, ich will es mal mit den Worten des Paulus sagen, nicht ich, Christus in mir. Das Nicht-Ich ist allmählich durchgerutscht. Vorher noch überzeugt von sich. Und jetzt bis in die tiefsten Tiefen hinein erschüttert. Nicht-Ich. Aber dafür Christus in mir. Das ist Galater 2, Vers 20. Vielleicht doch gut, so eine Stelle mal zu lesen. Das ist euch doch allen sehr vertraut. Paulus bezeugt es da, ich lebe. Fügt aber gleich hinzu, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Hier hat man doch draus gemacht an den Sohn Gottes in der Revidierten, das hat mir besser gefallen, wie es vorher war in der Lutherbibel. Lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes. Wer glaubt er in mir und durch mich? Nicht ich, Christus in mir, auch nicht mein Glauben mehr, sein Glauben in mir. Das Leben Jesu in mir. die Königsherrschaft Jesu aufgerichtet, nicht ich. Er, das ist wie ein Austausch.
Denkt dran wieder, alte Bruder. Eugen Belz in seiner ganz schlichten Art das mal so sagte, nicht ich, I-C-H klein geschrieben, sondern ich, I-C-H groß geschrieben, Jesus Christus. Über dem Ich aufgerichtet seine Herrschaft. Dazu hat der Vater ihm Macht über alles Fleisch gegeben, dass er diese Herrschaft übe. Im Leben der Bankrotteure kann er seine Herrschaft aufrichten, da alles zu seinen Füßen liegt. Wenn man es in anderen Bildern deutlich macht, geläufige Bilder, schon immer in den Jahrhunderten gebraucht, Eisen im Feuer, das Ich Eisen, hart, kalt, rostig, unbiegsam und beugsam. Steck's ins Feuer. Das ist eine völlige Einheit geworden, durchglüht vom Feuer. Und das Eisen wird vom Feuer geprägt. Heiß. Aber auch nachgiebig und zu formen. Es trägt den Charakter des Feuers. Eisen bleibt Eisen. Aber das Feuer gibt ihm den Charakter. Das ist Pfingsten. Das Feuer vom Himmel, die Flammen auf den Aposteln, die wie ein sichtbares Zeichen sind. Es geht nicht darum, dass unser altes Kostüm noch einmal auf neu aufgearbeitet wird. Nicht noch mal ein paar Flickflecken drauf, sondern dass es endgültig wegkommt und ein ganz neues. Das sagt doch der Herr Jesus. Nicht Flickflecken, ein ganz neues. Das ganz Neue ist er. Es dauert lange, bis wir begriffen haben, dass an uns nichts auszubessern ist. Die meisten leben immer noch in dem krampfhaften Bemühen, was draus zu machen. Natürlich durch die Gnade. Aber dass aus mir was wird, und aus dir wird nie was werden. Ich bin kein Prophet, aber das sage ich dir. Aus dir wird nie was werden. Oh, dieses Evangelium sollst gar nicht. Weg damit. Jesus an deiner Stadt. Jesus an deiner Stadt. Nicht Flickflecken. Schwestermann, ganz glücklich, hatten sie aus dem Westen, da gibt es ja nur so mancherlei Zeug. Die wir so Material gekriegt, da braucht man bloß einen Flecken drauf zu pappen auf den Stoff, wo es dünner geworden ist oder eingerissen ist und prima ist in Ordnung. Da haben sich gefreut, bloß draufgepappt, ist in bester Ordnung. Und es hat nicht lange, da war es daneben eingerissen. Das ist genau das, was Jesus sagt. Am Ende können sie es mitsamt den Flickflecken wegschmeißen. Was da für eine Flickerei gemacht wird. Was dann noch ausgebessert, noch eine Kleinigkeit hier, noch eine Kleinigkeit da, aber ich bin bald so weit in der Form und müssen dauernd krampfhafte Bemühungen und Anstrengungen unternehmen, vorzutäuschen, was in Wirklichkeit gar nicht da ist. Das ist ein großes Heil, wenn einer bankrott ist wie der Petrus. Das hätte Petrus einen Monat vorher nicht gekonnt. Dreimal gefragt und noch angezweifelt in dem letzten Bissel nicht in die Luft gehen, sondern traurig zu werden. Und da steckt im Tiefsten drin, Herr, du hast vollkommen recht. Mit dem Kerl ist nichts anzufangen. Aber Jesus, das ist Pfingsten. Der Bankrott des Ich muss sein. damit keine andere Möglichkeit mehr bleibt als er. Er selber. Unser Bankrott ermöglicht erst die Königsherrschaft Jesu Christi. Dass einer mit sich fertig ist. In unserer Abendmahlsliturgie haben wir das Wort mit drinnen. Stammt aber nicht von uns. Das ist alt, alt, alt. Das ist mir wie ein Höhepunkt jedes Mal für mich persönlich jetzt. Der Eucharistie. Einer ist heilig. Einer ist Herr. Jesus Christus. In welchem wir sind, und im Herzen sage ich noch immer dazu, weil das nicht dabei ist, durch welchen wir sind. Zur Ehre Gottes des Vaters. Oh, ist das ein herrliches Wort. Einer ist heilig, einer ist Herr. Einer, kein Zweiter. Du wirst nicht der Zweite sein. Noch niemand hat sich gefunden, der Zweite war. Es bleibt bei dem einen, der heißt Jesus. Einer ist heilig und einer ist Herr. Man könnte auch sagen, einer ist Lamm. Bilde dir ja nicht ein, dass du jemals ein Lamm wirst. Du kannst nur Platz machen dem einen, der Lamm ist. Und dann ist er es, aber nicht du. Ich lebe, aber nicht ich. Christus in mir. Einer ist Lamm, einer, auf dem das Wohlgefallen des Vaters ruht, Jesus Christus und kein zweiter. Und darum, ihm gebührt die Herrschaft über das Ich, das heißt über meinen Geist und über meine Seele, diese unruhig hin und her bewegte Seele, wie das Meer, das immer neuen Dreck ausspült. Hin und her bewegt und die Herrschaft über den Leib, ihm gebührt über das Fleisch, ihm die uneingeschränkte Herrschaft, ihm, der das Macht hat, der die Macht hat über alles Fleisch. Jesus, Herr über alles, das ist die Lösung aller Probleme. Das ist auch die endgültige Lösung der Vollmachtsfrage. Könntest du sagen, einer hat Vollmacht. Und übt sie als der Herr, Jesus Christus. Nicht irgendeine Schwester hier hat Vollmacht. Nicht der Gerhard Küttner hat Vollmacht. Bildet euch das ja nicht ein. Und auch nicht der Dieter Plischke hat Vollmacht. Es ist einer, der sie hat, und der heißt Jesus. Und der seine Herrschaft aufrichten will im Leben dieser armseligen Wichte. Aber dann durch sie offenbart seine Vollmacht. Es geht immer um Jesus. Viertens. So sind die Jünger vor Pfingsten alle bereitet für den einen. Er hat sie bereitet für sich selber. Sie sind mit sich fertig. Und nun alle in der Erwartung des einen, der durch des Geistes Kraft seine Herrschaft aufrichtet in ihnen und vom Throne her die Herrschaft übt durch sie. Sie sind nun eins geworden in der Bereitschaft, sich ihm gänzlich zu unterwerfen. Sich auch ganz von ihm nehmen zu lassen, gebrauchen zu lassen, ganz, nimm. Nicht ich, nicht wir, du. Das ist Bereitung für ihn, du. Und so sind sie eben beieinander, epitoato heißt es im Griechischen, in der Lutherbibel übersetzt einmütig,
Man könnte besser sagen, sie sind beieinander auf das eine hingerichtet. In der großen Erwartung, auf dasselbe hin. Dahin hat es der Herr mit seinen Jüngern gebracht. Dass sie von keinem mehr was erwarten und von sich auch nichts. Aber alles von ihm, jetzt er. Er hat uns Weisen. Er hat aus ihnen Menschen gemacht, die mit sich fertig sind, die vor ihrem Nichts stehen und lauter Unmöglichkeit ganz unten, die aber zugleich begriffen haben, dass ihnen überhaupt nichts fehlt, weil Jesus selbst ihnen alles ist. Wir haben alles, alles in dir, Herr Jesus Christ, singt sich wunderbar. Und dann findet er kaum ein Plätzl in uns, wo er noch was hinlegen könnte. Sind so voll von uns selber. Wir haben alles, alles in dir, Herr Jesus Christ, als die nichts haben, schreibt Paulus. Und doch alles haben. Das ist's. Nichts, alles, dies beides gehört unbedingt zusammen. Nichts, alles. Wo der Herr dieses Nichts und dieses Alles uns hat offenbar machen können. Nichts, was uns selber betrifft, alles, was ihn betrifft. Da ist der Boden für echte Pfingsterfahrung bereitet. Also es geht nicht um Pfingsttheologien. Da gibt es viele. Aber um diese Pfingsterfahrung geht es. Ich sagte, wo der Herr dieses Nichts im Blick auf uns selber und dieses Alles im Blick auf ihn uns hat offenbar machen können, das ist das große Wunder, dass der Geist das in einem Herzen offenbaren kann. Pfingsten, das ist die Aufrichtung und Ausübung der Königsherrschaft Jesu durch den Geist der Kraft im Leben der Bankrotteure. Haben wir alles beieinander. Pfingsten, die Aufrichtung und Ausübung der Königsherrschaft Jesu durch den Geist der Kraft im Leben der Bankrotteure. So lebe ich, aber nur nicht ich, Christus lebt in mir. Pfingsten, das heißt, das Leben Jesu setzt sich fort in seiner Jüngerschar, die er sich selber dafür bereitet hat. Pfingsten, das heißt, das Lamm in den Lämmern. Aber ist schon zu viel wieder gesagt. Sie sind Lämmer, weil es Lamm in ihnen ist. Und die Folge, jetzt hört noch ein bisschen mit zu, die Folge. So werden die Vollmachten des Lammes wirksam, dessen Herrschaft aufgerichtet ist. Dass an einem Tag, an diesem Pfingsttag, sich 3000 bekehren, das ist bereits eine Wirkung der Vollmacht des Lammes in den Aposteln. Das ist Folge. Ich bitte euch ganz herzlich, sehr gut Acht zu haben und das sehr gründlich zu unterscheiden. Pfingsten, was an den Aposteln geschieht und Pfingsten, was an den 3000 geschieht. Und das ist nicht ein und dieselbe Sache. Das eine ist Erfüllung, wirklich im letzten Sinne. Und das andere ist Folge davon. 12 erfüllt und es geht alles aus den Fugen in der Welt. Erfüllung in diesem Sinn. Auch was danach dann alles geschieht, wir haben ja davon gesprochen gestern, die machtvolle Wirkung von Ort zu Ort, der Siegeszug des Evangeliums in die Welt hinein, ist Wirkung der Vollmacht, die nun Jesus selbst durch seine Boten übt. Das alles ist Folge der Königsherrschaft Jesu, die aufgerichtet ist im Leben armer, schwacher Menschen und großer Versager. Heil den Versagern, sie sind dem Ziele näher als die großen Starken. Fünftens, und eben das meint Gott auch in unserer Zeit. Es geht um die Verherrlichung Gottes durch das Offenbarwerden der Königsherrschaft Jesu Christi und um nicht weniger. Und um nicht weniger. Verherrlichung Gottes durch das Offenbarwerden der Königsherrschaft Jesu Christi. Königsherrschaft Jesu Christi aber setzt ausnahmslos unseren persönlichen Bankrott voraus. Er gibt sich immer in das Nichts. Und darum kann keinem die so schmerzhafte Erfahrung des Nichts erspart bleiben. Alles wirkliche Heiligungsleben, und nun sage ich es ganz bewusst, Heiligungsleben und Heiligungsstreben führt ins Nichts. Alle bewusste, gewollte Nachfolge endet immer im Nichts. Heiligungsbankrott, Nachfolgebankrott. Aber da, wo wir am Ende sind, fängt er an. Auf den Trümmern unserer menschlichen Möglichkeiten, Fähigkeiten, Aktivitäten, Unternehmungen richtet er seine Herrschaft auf. In leere Gefäße hinein gibt er seine Herrlichkeit. In Schwachen lässt er seine Kraft wirksam werden. In Ohnmächtigen wirkt er Vollmacht. Er. Das Ziel ist immer er. Und darum ist es nötig, so nötig, ja, dass wir uns an das Nichts gewöhnen. Das ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen. Das ist der Prozess des wahren Reifens. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Es geht immer um dieses Wachsen in der Erkenntnis Jesu Christi. Das heißt mehr Jesus. Der Herr hat viel Mühe, uns daran zu gewöhnen, dass wir tatsächlich nichts haben. Nichts wissen. Nichts können. Nochmal, wie viele Verrenkungen wir zu unternehmen, den Schein uns zu wahren. Als ob, weil man meint, das ist das Schrecklichste, was man erfahren kann. Es geht ja alles rückwärts. Es bleibt mir eigentlich gar nicht. Es war eine große Täuschung. Bloß weil wir noch nicht begriffen haben. Sein Weg. Ehe das einer in der Tiefe erfasst. Und ehe einer, wenn er begriffen hat, das ist Bereitung für ihn. Das Nichts ist immer Bereitung für ihn. Wir empfinden es als Not, dies Nichts. Müssen es. Aber es ist Bereitung für ihn. Wenn es so ist, kann ich dafür Dank sagen. Das ist genau das, was der Apostel Paulus macht. Sie sind doch auch nicht erspart geblieben. Wenn konnte es denn erspart bleiben? Römer 7 ist uns sehr geläufig, wo der Paulus sagt, ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Nichts. Wollen habe ich, vollbringen finde ich nicht. Das Gute, was ich will, ich tue es nicht. Das Böse, was ich nicht will, ich tue es. Und bricht aus in dieses Ich, elender Mensch. Wer wird mich rausreißen aus dem Leibe des Todes? So heißt es eigentlich da. Das ist ein Schrei aus der Tiefe. Und der nächste Satz heißt, ich danke Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist bereiteter Boden für die Königsherrschaft Jesu und für das Hervorbrechen seiner Vollmachten in der Gemeinde.
Nun sagen wir es nochmal. Vielleicht hilft es manch einem, wenn er Stückel in dieses Elend hineinkommt mit sich selber.
Ihn hindert niemals unsere Armut. Sondern immer nur unser vermeintlicher Reichtum. Den wir so krampfhaft festhalten dann. Unser Besitz hindert ihn. Nicht das, was wir nicht haben. Das, was wir noch haben und festhalten. Glücklich zu preisen, wieder eine Seligpreisung. Ich gratuliere denen, kannst du übersetzen, die arm sind im Geist. Selig sind die geistlich Armen. Das sind nicht Hirngeschädigte. Wirklich arm im Geist. So arm, so arm, so arm im Geist. Ich wollte früher immer viel göttlichen Reichtum fassen. Ich habe begriffen, dass er denen gratuliert, die arm sind und bleiben. Im Geist. Denn ihrer ist die Königsherrschaft der Himmel. Das ist Grundgesetz im Reich Gottes und darum die erste der Seligpreisung. Logische Folge. Dank, Herr, für alle meine Armut und Armseligkeit. Dank, Herr, für alle Erfahrung der Ohnmacht. Bei allem guten Willen, ich muss kapitulieren. Dank, Herr, für all mein Unvermögen, wenn es um Gott und göttliche Dinge geht. Erst wehren wir uns dagegen, bloß das nicht, und gucken neidisch auf andere. Wir denken, es ist nun alles verkehrt und alles aus, bis wir es endlich begreifen, hier ist er selber am Werk und bereitet uns für das Höchste. Wenn das klar ist, dann können wir bloß noch Danke sagen. Und indem wir das tun, öffnen wir uns zu ihm hin. Herr, du alles. Und strecken uns ihm entgegen. Schließen ab mit Lukas 24, das letzte Kapitel des Lukas. Himmelfahrt ist geschehen. Pfingsten liegt vor ihnen. Wie lange, das wissen sie nicht. Sie wissen bloß, dass der Herr Jesus gesagt hat, setzt euch nieder in Jerusalem, so steht es wirklich da. Setzt euch nieder in Jerusalem und wartet. Wie lange wussten sie nicht, ob das 10 Tage sind, konnten sie nicht wissen, konnten ja viel länger sein. Setzt euch nieder in Jerusalem. Sie aber kehrten wieder nach Jerusalem mit großer Freude, Bankrotteure mit großer Freude. Guck mal an, jetzt haben sie es begriffen. Königsherrschaft, Jesus ist das Thema. Nicht unsere Königsherrschaft etwa. Mit großer Freude. Und waren alle Wege im Tempel. Und was haben sie gemacht? Und priesen Gott. Bankrotteure, die sich freuen, Gott loben und so die Hände ihm entgegenstrecken. So, wie viele heute gern beten. Und dann kommt Pfingsten, Feuer. Und sie dürfen erfahren, was das ist. Leben Jesu. Er selber. Der da königlich regiert und die Herrschaft führt. Jesus. Wir dürfen Thron sein, auf dem er seine Herrschaft übt, auch über unser Fleisch. Vollmacht und Königsherrschaft Jesu. Ich möchte nur noch sagen, macht euch keine Sorgen, wenn vieles nicht eingegangen ist. habe ich gar nicht angenommen. Wir haben ja versucht, einen Weg aufzuzeigen, wie es anfängt bis hin, das Ziel des Glaubens. Jetzt sind wir alles auf ihn gerichtet. Das ist ein Weg, so wie im Kind geboren wird, ein Säugling ist, ein Kind ist und in der Schule ist und das junge Leben und dann der Mann und dann der Vater, das ist ein Weg. Und wenn wir um die Dinge der Vaterschaft uns unterhalten und was den Erwachsenen so bewegt und angeht und interessiert, da sitzen die Kinder dabei und verstehen so gut wie nichts. Wollen sie auch gar nicht. Aber es wird jeder immer das kriegen, was seinem augenblicklichen Stand gemäß ist. Und das andere, das rutscht nein ins Unterbewusstsein, gehört haben wir es doch. Habt ihr alle so abends zugehört? Das rutscht nein ins Unterbewusstsein. Und da freue ich mich dann, dass der Geist dann erinnert. Wenn es dann dran ist, da besinnt man sich dann später, ach, da hat ja da meine Eltern schon immer davon geredet. Ja, das haben die damals schon. Da kommt das dann wieder raus, der Geist erinnert. Wenn es dran ist, holt er das raus aus dem Schubfach. Und auf einmal, ja, das ist das. So müsst ihr das sehen. Also nicht alles jetzt fassen wollen, festhalten wollen. Aber dankt für das, was nein gerutscht ist und was ihr wirklich begriffen habt. Es geht nichts verloren von den göttlichen Dingen. Dafür wollen wir noch Danke sagen. Du hast geredet, ausgeteilt, mitgeteilt. Danke für alles Licht, was du den Einzelnen angesteckt hast. Welch eine Vielfalt, dem einen dies, dem anderen das. Aber auch danke für das, was wir noch nicht haben fassen können. Der Verstand hat sich sehr gemüht, das hinzukriegen, aber er kriegt es nicht hin. Aber zu seiner Zeit wirst du das aus den Tiefen hervorholen, der Geist erinnert. Danke, dass der Geist im Herzen ist, der verwaltet dieses kostbare Gut und hat dann mit jedem seinen Weg, so wie auch jeder seine besondere Berufung hat. Lass deine Segensmacht und dein gnadenvolles Wirken über uns allen bleiben. Amen.